Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie bei Durch die Bibel wieder mit dabei sind. Auch diesmal geht es wieder um das Buch des Propheten Jesaja. Ein Prophet, das war ein Mensch, der auf ganz besondere Art und Weise mit Gott in Verbindung stand. Der Prophet Jesaja wurde von Gott dazu berufen, zu den Menschen seiner Zeit zu sprechen und sie dazu zu bewegen, Gott wieder ernst zu nehmen. Er lebte vor rund 2700 Jahren in einer Zeit völkerübergreifender Umbrüche. Und er hat über 50 Jahre lang, trotz großer Anfeindungen, nicht aufgehört, den Menschen deutlich zu machen, dass die eigentlichen Gefahren nicht außerhalb, sondern innerhalb des Volkes liegen. Nicht die feindlichen Streitmächte sind das eigentliche Problem, sondern die Menschen selbst, die Gott nicht mehr an erster Stelle in ihrem Leben haben. Eine Botschaft, die bis heute aktuell ist. Im ersten Kapitel des Jesaja-Buches werden wir in eine Gerichtsverhandlung mit hineingenommen. Gott erhebt Anklage gegen sein Volk. Als Zeugen sind Himmel und Erde aufgerufen worden, aber auch alle Nationen sind eingeladen, an dieser Gerichtsverhandlung teilzunehmen. Als Anklage wurde schon in Vers 2 die Rebellion des Volkes Israel formuliert, ein Vergehen, auf dem nach dem alttestamentlichen Gesetz die Todesstrafe stand. Jetzt nimmt die Gerichtsverhandlung ihren Lauf und wir hören die nächste Anklage in Vers 4 des ersten Kapitels. Wehe dem sündigen Volk, dem Volk mit Schuld beladen, dem boshaften Geschlecht, den verderbten Kindern, die den Herrn verlassen, den Heiligen Israels lästern, die abgefallen sind. In diesem Weheruf wird Gott als Richter der ganzen Welt und als Richter seines Volkes dargestellt. Es ist für uns heute ungewöhnlich, uns Gott als Richter auf dem Thron vorzustellen. In der heutigen Zeit ist das kein gängiges Bild von Gott, denn man hat Gott, bildlich gesprochen, von seinem Richterstuhl gestoßen. Gott wurde seiner Autorität beraubt, seiner königlichen Vorrechte beschnitten, und man hat ihm seine Macht als moralischer Herrscher des Universums genommen. Er wurde, übertragen gesagt, ans Ende der Welt verfrachtet und als unnötige Last über Bord geworfen. Ich denke, dass uns die moderne Theologie oft eine verzerrte Vorstellung von Gott anbietet. Er wird wie ein zahnloser alter Mann mit langem Bart dargestellt, der am Rande einer Schäfchenwolke sitzt, ganz romantisch mit einem Regenbogen um die Schultern. Ein Greis, der nicht einmal einer lästigen Fliege etwas zuleide tut. Ich übertreibe jetzt ein wenig, aber mal ehrlich, denken wir nicht manchmal selbst so von Gott? Erscheint er uns nicht selbst auch manchmal wie ein alter Mann, der die Dinge nicht mehr so recht im Griff hat? Das Buch des Propheten Jesaja hilft uns, dieses Bild von Gott wieder zurechtzurücken. Schon im ersten Kapitel wird Gott als Richter beschrieben. Gott wird nicht nur das ganze Weltall richten, sondern auch sein eigenes Volk. Dies soll eine Warnung sein, nicht nur für die ganzen Nationen, sondern auch für jeden Einzelnen. Israel wird hier als Volk beschrieben, das schwer an seiner Sünde trägt. Es heißt zu Beginn von Vers 4, wehe dem sündigen Volk, dem Volk mit Schuld beladen. Bei dem Wort beladen kommt uns vielleicht dieser eine bekannte Vers aus dem Matthäusevangelium in den Sinn, in dem Jesus eine ganz persönliche Einladung ausspricht. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Jesaja 1, Vers 4 hilft uns zu verstehen, was Jesus mit dem Wort beladen gemeint haben könnte. Das Volk Juda, also die Menschen aus dem Südteil des gespaltenen Königreiches Israel, trug damals schwer an seiner Schuld. Und auch Jesus richtet sich hier an Menschen, die solche Lasten auf sich liegen haben. Jesus lädt jeden, der mit Schuld beladen und niedergedrückt ist, zu sich ein. Er darf mit seiner Sünde zu Jesus kommen, sie bei ihm abladen und neue Kraft bekommen. Die Kraft, die aus der Erlösung kommt. In Jesaja 1, Vers 4 geht es aber auch um die Bedingungen, die Gott seinem Volk beim Einzug in das verheißene Land gestellt hatte. Gott klagt sein Volk an, dass sie ihn, den Herrn, verlassen haben, den Heiligen Israels lästern und von ihm abgefallen sind. Er beginnt nun die Anklage, die er gegen sie erhoben hat, im Detail darzulegen. Wir werden an dieser Stelle daran erinnert, wie Gott mit einem Volk umgeht, das sich zwischendurch immer wieder von ihm abwendet. Im Buch der Richter wird folgender Kreislauf beschrieben. Wenn Israel Gott gedient und ihm gehorcht hat, wurde es gesegnet und es ging ihm gut. Wenn die Menschen dann Wohlergehen erlebten, begannen sie sich aufgrund ihres Wohlstandes von Gott abzuwenden und schließlich landeten sie im Götzendienst. Sie haben Gott vergessen und sich fremden Göttern zugewandt. Gott lieferte sie daraufhin in die Hände ihrer Feinde aus. In dieser Situation der Unterdrückung und Ausbeutung hat das Volk sich wieder an Gott erinnert und sie haben ihn um Rettung angefleht. Durch die Jahrhunderte hindurch hat Gott immer wieder ihr Flehen gehört und das Volk durch einzelne Richter, die er berufen hat, von den Feinden befreit. Ja, er hat sie wieder gesegnet. Dieser Kreislauf zieht sich im Prinzip von Anfang bis Ende durch die ganze Bibel. Ungehorsam gegenüber Gott, Unterdrückung durch die Feinde, Umkehr und Buße und schließlich Gott hört und segnet. Auch die weltliche Geschichte bestätigt, dass es in Bezug auf den Untergang einer Nation drei Stufen gibt. Zunächst den religiösen Abfall, dann die moralische Verdorbenheit und letztendlich die politische Anarchie, ohne Herrscher auskommen zu müssen. Viele Menschen beachten diesen Kreislauf so lange nicht und unterschätzen die Auswirkungen, bis die Stufe der politischen Anarchie erreicht ist. Dann verlangen sie lautstark, dass die Regierung abgewählt und ein neues System eingeführt werden soll. Aber das eigentliche Problem ist nicht die Regierung. Das Problem in Jerusalem hatte seinen Ursprung nicht im Palast, sondern im Tempel. Das heißt, das Problem war nicht der König, sondern die religiöse Einstellung des Volkes, also die Haltung des Volkes gegenüber Gott. Die Schwierigkeiten beginnen, wenn der geistliche Abfall beginnt und die Menschen Gott nicht mehr beachten. Ich lese nun die Verse 5-7. Schauen wir uns an, was Gott über sein Volk spricht. Wohin soll man euch noch schlagen, die ihr doch weiter im Abfall verharrt? Das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist matt. Von der Fußsohle bis zum Haupt ist nichts Gesundes an euch, sondern Beulen und Striemen und frische Wunden, die nicht gereinigt, noch verbunden, noch mit Öl gelindert sind. Euer Land ist verwüstet, eure Städte sind mit Feuer verbrannt. Fremde verzehren eure Äcker vor euren Augen. Alles ist verwüstet, wie beim Untergang Sodoms. Soweit die Verse 5-7. Vom menschlichen Standpunkt aus gesehen ging es dem Volk gut, doch aus Gottes Perspektive glich die Nation einem bemitleidenswerten Kranken, der von Kopf bis Fuß leidet und eigentlich nur noch den Tod vor sich hat. Alles ist entzündet und krank, und niemand ist da, der sich um diesen Menschen kümmert. Mit dem Bild des Kranken und auch der Erwähnung von Sodom macht Gott den Zustand des Volkes auf unmissverständliche Weise deutlich. Was Gott hier sagt, ist absolut wahr, auch wenn Betroffene die Situation vielleicht ganz anders wahrnehmen. Gott sieht den geistlichen Abfall und die moralische Verderbtheit, aber er hält sich noch zurück. Dies ist noch nicht die eigentliche Anklage, die er gegen sie vorzubringen hat. Schauen wir uns die Verse 8-9 an. Übrig geblieben ist allein die Tochter Zion, wie ein Häuslein im Weinberg, wie eine Nachthütte im Gurkenfeld, wie eine belagerte Stadt. Hätte uns der Herr Zebaoth nicht einen geringen Rest übrig gelassen, so wären wir wie Sodom und gleich wie Gomorra. Die Menschen damals waren stolz auf ihre schöne und bedeutsame Stadt Jerusalem. Hier wird sie Tochter Zion genannt. Aber Jesaja vergleicht sie jetzt mit einem Häuschen im Weinberg oder mit einer Übernachtungshütte im Gurkenfeld, also mit einem ganz einfachen Bretterverschlag, mit einer einsamen, unstabilen Hütte, die leicht zerstört werden kann. Mit anderen Worten, wenn es nicht den heiligen Rest an treuen und gläubigen Menschen gegeben hätte, hätte Gott Israel genauso zerstört, wie er es mit den Städten Sodom und Gomorra getan hat. Aber es gab immer diesen heiligen Rest von Menschen, die Gott treu geblieben sind. Auch heute gibt es solche Menschen, über die ganze Welt verstreut, die von Herzen Gott vertrauen. Israel jedoch wird im nächsten Vers von Gott verurteilt. Höret des Herrn Wort, ihr Herren von Sodom. Nimm zu Ohren die Weisung unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Hier redet Gott Klartext. Der Grund für das ganze Problem ist geistlicher Abfall. Gott sieht die Israeliten als genauso verdorben und sündig an, wie damals die Menschen in Sodom und Gomorra, jene Städte, die er dem Erdboden gleichgemacht hat und für die es keine Gnade mehr gab. Im nächsten Vers zeigt Gott, wie er über das Verhalten seines Volkes denkt. Vers 11. »Was soll mir die Menge eurer Opfer?« spricht der Herr. »Ich bin satt der Brandopfer von Widdern und des Fettes von Mastkälbern und habe kein Gefallen am Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke.« Hier werden Gottes Anklagepunkte gegen sein Volk spezifischer. Er zeigt mit dem Finger auf einen ganz bestimmten Punkt und beginnt dann, diesen Punkt, in dem sie falsch liegen, zu analysieren. Zwar hat Israel eine von Gott gegebene Religion und einen von Gott eingesetzten Kultus in einem von Gott erbauten Tempel, aber sie liegen falsch in dem, was sie für das Beste halten. Sie bringen regelmäßig ihre Opfer und halten die Rituale genau nach dem alttestamentlichen Gesetz ein. Aber ihre Herzen rebellieren gegen Gott. Ihre Religion hat keinen Einfluss auf ihr Verhalten. Hier liegt ihr größtes Problem, und sie merken es nicht. Offen gesagt haben viele Christen heute auch genau dasselbe Problem. Viele von uns sind so weit gekommen, dass sie einen bestimmten Status an Frömmigkeit erreicht haben. Aber wir verleugnen die Kraft, die wir daraus schöpfen können. Ich lese weiter ab Vers 12. »Wenn ihr kommt zu erscheinen vor mir, wer fordert denn von euch, dass ihr meinen Vorhof zertretet? Bringt nicht mehr da so vergebliche Speisopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Greuel. Neumonde und Sabbate, wenn ihr zusammenkommt, Frevel und Festversammlung mag ich nicht.« Aus diesen Worten lässt sich ein geistliches Prinzip ableiten, das zu allen Zeiten gültig ist, damals wie heute. Wenn wir Dinge tun, die Gott befohlen hat und die eigentlich gut und richtig sind, können sie dennoch falsch sein, wenn wir sie nicht von Herzen tun. Wenn wir sie nur pro forma tun und sie nicht wirklich unsere innere Einstellung und unser Verhalten beeinflussen, dann heucheln wir, und dies wird uns nur schaden. Denn Gott hasst Heuchelei, wie wir an diesen Versen sehen können. Stellen Sie sich einmal vor, Gott würde am nächsten Sonntag den Gottesdienst in Ihrer Gemeinde besuchen. Was meinen Sie, würde er sich dort wohlfühlen? Würde er sie alle für ihre Treue zu ihm loben? Würde er ihnen sagen, wie sehr er ihre Teilnahme an dem Dienst für ihn und ihre Gabe für den Klingelbeutel schätzt? Ich bin mir da nicht so sicher. Derjenige, der Füße aus poliertem Messing hat, wie es ehrfurchtgebietend in der Bibel heißt, dessen Augen Feuerflammen sind und aus dessen Mund ein zweischneidiges Schwert geht, würde uns vielleicht nicht weiterempfehlen können. Manch einem würde Gott sagen, dass ihn all unsere äußeren Förmlichkeiten, unsere schönen Zeugnisse und unsere lauten Bekenntnisse schier krank machen. Und dass wir Buße tun und wieder in Demut zu ihm zurückkommen sollen. Sie merken schon, ich sehe in diesen Worten von Jesaja auch eine deutliche Warnung für uns heute. Hüten wir uns davor zu denken, dass wir auch nur ein wenig besser wären als das Volk Israel damals. Sieht es nicht in unseren Gottesdiensten und Gemeinden genauso aus? Wir organisieren als Gemeinden so manches Projekt und viele Aktionen, wir feiern Feste und engagieren uns in unseren Städten, Wir bauen sogar teure Gemeindezentren und spenden Geld in die Mission. Aber das alles zählt in Gottes Augen nichts, wenn wir ihn nicht an erster Stelle in unserem Leben haben. Und so kann es passieren, dass ein großartiges Projekt, das uns viel Geld, Kraft und Zeit kostet, nicht zu einem Meilenstein für uns wird, sondern zu einem Klotz am Bein, der uns hindert, ganz für Gott da zu sein. Und vielleicht würde er die nächsten Sätze aus den Versen 14 und 15 in einem übertragenen Sinn auch zu uns heute sagen, in denen seine ganze Enttäuschung und auch sein Frust gegenüber seinem geliebten Volk zum Ausdruck kommt. »Meine Seele ist Feind euren Neumonden und Jahresfesten, die sind mir eine Last, ich bin's müde, sie zu tragen. Und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut.« Doch jetzt kommt eine gute Nachricht. Gott bleibt nicht bei seiner Enttäuschung stehen. Er gibt nicht auf, sein Volk wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Und so lesen wir voller Hoffnung in den nächsten Versen: »Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen, lasst ab vom Bösen. Lernt Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Weisen Recht, führt der Witwen Sache.« Was für eine Verheißung steckt in diesen Worten. Obwohl das Volk so weit weg ist von Gott und er es mit den Menschen von Sodom und Gomorra gleichsetzt, gibt er es doch nicht auf. Nein, er möchte es nicht vernichten, sondern er ruft sie stattdessen zur Umkehr auf. Obwohl schon so unendlich viel vorgefallen ist und obwohl Gottes Anklagen nur allzu berechtigt sind, ist er doch auch zu diesem späten Zeitpunkt bereit, seine Anklagen fallen zu lassen. Er möchte nicht, dass sie mit ihm vor Gericht sind, denn sie würden verurteilt werden. Stattdessen sagt Gott ihnen hier etwas ganz anderes, etwas absolut Unglaubliches und Erstaunliches. Vers 18: »So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden, und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden.« Gott sagt zu Juda: »Zwingt mich nicht dazu, dass ich meine Drohungen wahrmachen muss. Verhandelt euren Fall lieber nicht vor Gericht.« In Matthäus 5, Vers 25 sagt der Herr Jesus: »Vertrage dich mit deinem Gegner sogleich, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist.« Also warte nicht, bis er dich vor Gericht gebracht hat. Gott sagt hier im Jesaja-Buch, dass er so etwas wie eine geheime Formel, ein göttliches wirksames Rezept, eine starke Medizin, ein himmlisches Elixier hat, das die Sünde wegnehmen wird. Aber diese geheime Formel bleibt kein Geheimnis. Wir werden im Jesaja-Buch in Kapitel 53 entdecken, was dahinter steckt. Es ist ein Mensch, einer, der geschlagen wurde, der gelitten hat, der schmerzvoll gestorben ist, der für unsere Übertretungen verwundet wurde. Und weil er die Strafe bezahlt hat, kann der Richter uns gegenüber gnädig sein. Es geht um das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, das uns reinigt von all unseren Sünden. Wir sehen hier also die Anklage, die Gott gegen seine Leute erhebt, und auch die Grundlage, auf der sie zu ihm umkehren können. Er möchte die Nation bewahren und gibt ihnen fast 100 Jahre lang die Möglichkeit, sich ihm neu zuzuwenden, damit sie ihre Wege ändern und sie nicht in Gefangenschaft kommen. Sie erinnern sich, liebe Hörer, die Assyrer sind eine große Bedrohung für die Menschen in Juda. Aber am Ende kommt es anders. Auch Juda wird gefangen genommen und aus dem verheißenen Land geführt, wenn auch nicht durch die Assyrer. Wir können diese Worte auf unsere eigenen Heimatländer anwenden. Ich sehe auch dort in mancherlei Hinsicht politische Anarchie. Und es wird mehr und mehr deutlich, dass die Probleme dieser Welt letztendlich nicht von Menschen gelöst werden können. Der englische Historiker Edward Gibbon hat im 18. Jahrhundert 5 Gründe für den Untergang des Römischen Reichs genannt. Als ersten Baustein auf dem Weg des Untergangs führt er das Untergraben der Würde und der Heiligkeit der Familie an. Die Familie sei schließlich die Basis der menschlichen Gesellschaft. Als zweiten Grund für den Untergang des Römischen Reiches sieht er die stetige Erhöhung der Steuern an und die Verschwendung von öffentlichen Geldern, zum Beispiel für Veranstaltungen zur Belustigung des Volkes inklusive Verköstigung. Als drittes nennt er die extreme Begeisterung der Menschen für Vergnügungen aller Art, insbesondere für Sportveranstaltungen, die immer aufregender, immer brutaler und letztlich immer unmoralischer wurden. Als vierten Schritt sieht er den Aufbau einer riesigen Armee im Römischen Reich. Dabei habe man nicht im Blick gehabt, dass der wahre Feind die mangelnde Bereitschaft im Volk gewesen sei, persönlich Verantwortung zu übernehmen. Und als fünften Grund nennt Edward Gibbon den Zerfall der Religion. Religion war im Römischen Reich zur bloßen äußeren Form verkommen, die keine Berührung mehr mit dem Leben hatte. Dadurch verlor sie die Macht, Menschen wirklich zu führen. Kommen Ihnen, liebe Hörer, manche dieser genannten Punkte bekannt vor? Ich persönlich halte viel von der These, dass der Niedergang einer Nation mit geistlichem Abfall beginnt, gefolgt von moralischer Verdorbenheit. Und am Ende steht die politische Anarchie. Vor einigen Jahrzehnten, heute würde man so etwas wohl nicht mehr in der Zeitung finden, da bin ich in dem renommierten Wall Street Journal auf einen Artikel gestoßen, aus dem ich gern zitieren möchte. Da war zu lesen: Was Amerika nötiger hat als den weiteren Ausbau des Eisenbahnnetzes und des Bewässerungssystems, als die Senkung der Zölle, als den vermehrten Anbau von Baumwolle oder Weizen, ist das Wiederaufleben der Religion. Und zwar die Art von Religion, wie sie unsere Vorfahren, unsere Mütter und Väter gepflegt haben. Eine Religion, die es als gut angesehen hat, sich jeden Morgen Zeit für die Familienandacht zu nehmen, auch mitten in der Weizenernte. Eine Religion, die es gut geheißen hat, am Mittwoch eine Stunde eher mit der Arbeit aufzuhören, damit die ganze Familie sich fertig machen konnte, um zum Gebetstreffen in die Kirche zu gehen. Soweit dieses Zitat aus einer Zeitung, die traditionell vor allem über Finanz- und Wirtschaftsthemen berichtet. Ich persönlich bin der Meinung, dass dieser Artikel, der schon einige Jahrzehnte alt ist, auch heute noch Gültigkeit hat. Denn viele Probleme in unserer Gesellschaft basieren auf geistlichen Problemen. Ich möchte zum Abschluss dieser Sendung ein Gedicht vorlesen, in welchem jemand analysiert, wie verschiedene Menschen die Probleme der Welt lösen wollen. Am Ende des Gedichts nennt der Autor die Lösung, die er als einzige Möglichkeit sieht. Und hier nun das Gedicht. Die Philosophie sagt: Denken Sie sich Ihren Ausweg. Der Genuss sagt: Trinken Sie sich Ihren Ausweg. Die Politik sagt: Finden Sie Ihren Ausweg durchs Geld ausgeben. Die Wissenschaft sagt: Erfinden Sie Ihren Ausweg. Die Industrie sagt: Erarbeiten Sie sich Ihren Ausweg. Der Kommunismus sagt: Erstreiken Sie sich Ihren Ausweg. Der Faschismus sagt: Täuschen Sie einen Ausweg vor. Der Militarismus sagt: Erkämpfen Sie sich den Ausweg. Die Bibel sagt: Finde den Ausweg durchs Gebet. Und Jesus Christus sagt: Ich bin der Ausweg. Auf unserer Entdeckungsreise durch das Buch des Propheten Jesaja befinden wir uns noch ganz am Anfang. Aber ein wichtiger Gedanke ist uns heute schon begegnet, den ich an dieser Stelle noch einmal kurz aufgreifen möchte. Auch wenn unsere Sünde blutrot ist, so kann Gott sie doch weiß wie Schnee machen. Diese Zusage gilt nicht nur für das Volk Gottes in alttestamentlicher Zeit, sondern ist durch Jesus Christus für jeden Menschen gültig, auch für Sie und mich. Auf Wiederhören, bis zur nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel. Gottes Segen begleite Sie.